Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich heute an diesem schönen Frühlingsmorgen seitens der Akademie der Künste. Auch im Namen der Präsidentin Janine Meerapfel, die leider nicht hier sein kann. Die Akademie der Künste als internationale Sozietät von über 400 Künstlerinnen und Künstlern setzt sich seit vielen Jahren für ein starkes Urheberrecht ein. Dieses intensive Engagement begann bereits unter der Präsidentschaft von Klaus Steck, der erfreulicherweise heute als Ehrenpräsident der Akademie der Künste und natürlich auch als Verleger und als Urheber hier anwesend ist. Morgen, Klaus. Das ist nett. Ein starkes Urheberrecht ist in unserem digitalen Zeitalter die Voraussetzung dafür, dass Kreative von ihrer Arbeit leben können. Wir sind heute hier, weil die EU-Urheberrechtslinie in Gefahr ist und das nicht zuletzt aufgrund von Panikmache, von Falschinformationen und fragwürdiger Lobbyarbeit. Denn es ist eine Richtlinie, die nicht das Ende des Internet bedeutet, sondern die nach wie vor dafür sorgen soll, dass die Urheberinnen und Urheber fair an den Gewinnen beteiligt werden, die die milliardenschweren und absolut marktbeherrschenden amerikanischen Digitalkonzerne einfahren. Die Akademie der Künste hält an der grundlegenden Forderung fest, dass Plattformen, die mit urheberrechtlich geschützten Werken wirtschaften, die Rechteinhaber über Lizenzvereinbarungen an ihren Einnahmen beteiligen müssen. Und der Ruf danach, der eigentlich ein Ruf nach einer Selbstverständlichkeit ist, ist deswegen so laut, weil die Monopolisten nicht bereit sind, für das zu zahlen, was sie nutzen. Würden sie dies tun, bräuchte es auch den umstrittenen Artikel 13 nicht. Besonders perfide ist in diesem Zusammenhang, dass immer davon gesprochen wird, dass das freie Internet verteidigt werden müsse. Ein freies Internet gibt es nicht, schon lange nicht mehr. Das Internet ist längst unter den paar großen Giganten aufgeteilt: Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft. Und das große Wort frei oder Freiheit sollte nicht fahrlässig verwendet werden, wenn es in Wahrheit um gratis geht. Katrin Röckler, Schriftstellerin und Vizepräsidentin der Akademie der Künste, zurzeit ist sie zu einer Arbeitsreise in Italien und deswegen auch nicht hier, schrieb mir vorgestern ziemlich aufgebracht als Reaktion auf die Aktion von Wikipedia, den Dienst für einen Tag auszustellen, dass sie darüber nachdenke, ihre Spende zu stornieren. Wie viele ihrer Kolleginnen und Kollegen war sie fassungslos über diese Art des Protests gegen eine Urheberrechtsreform, die aktiv zur Digitalisierung und Vielfalt von Kultur und Medien in Europa beitragen soll und kann. Die Initiative Urheberrecht ist seit langem sozusagen ein natürlicher Partner der Akademie der Künste. Das Engagement der Initiative Urheberrecht begrüßen wir ausdrücklich, besonders die unablässigen Mühen aufzuklären und zu informieren und doch auch mitunter ziemlich komplizierte juristische Vorgänge transparent zu machen. Denn besonders der Gegenstand dieser EU-Richtlinie ist nicht ganz einfach und es ist auch nicht nur schwarz und weiß. Ich wünsche uns also einen Vormittag, der auch der Versachlichung der teilweise polemischen Debatte dient und gebe hiermit das Wort an Professor Gerd Pfennig.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, liebe Bettina, für diese Einführung. Und ich möchte mich gleich am Anfang bedanken bei der Akademie der Künste, die, wie gesagt, diese Partnerschaft mit uns unterhält, aber auch als Künstlergemeinschaft ja dafür da ist, solche Themen die Diskussion solcher Themen zu erörtern. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, Vertreter der Presse, Künstlerinnen und Künstler, Urheberinnen, Urheber, Kulturvermittler, Verwerter, Verleger und wie gesagt die Vertreter der Medien. Besonders begrüße ich die Abgeordnete im Europaparlament Helga Trüpel der Grünen Fraktion. Eine der wenigen Vertreterinnen der Grünen Fraktion, die sich nicht nur von blinden Internetparolen leiten lässt, sondern der Sache auf den Grund gegangen ist und seit langem versucht, eine konsistente Kulturpolitik zu machen, in deren Kontext diese Reform genau steht. Ich begrüße auch Martin Rabanus, Kultursprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der heute einen schweren Stand hat, weil wir ja wissen, dass bestimmte Kräfte in dieser Partei in Vorbereitung des Konvents, der, glaube ich, gleich beginnt, eine Haltung zu dieser Richtlinie eingenommen haben, die nicht der unseren entspricht, um es mal so zu sagen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind und vielen Dank für Ihre Unterstützung in der Vergangenheit. Ich hätte auch gerne die Justizministerin begrüßt, meine Damen und Herren, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass die Verteidigung einer Reform in Europa, an der die Bundesregierung bis zur letzten Minute mitgewirkt hat, Klaus Steck, der Ehrenpräsident, und ich haben am 30. Januar mit der Justizministerin bei ihrem Empfang zusammengestanden und sie hat gesagt, wir sind noch so viel von einer Einigung entfernt, regt euch ab, das bringen wir schon durch. Wir haben seither von ihr nicht mehr viel gehört, aber immerhin hat ihr parlamentarischer Staatssekretär in der Aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages vor knapp 2 Wochen, als es um diese Richtlinie ging und ihre Umsetzung, klar und deutlich die Unterstützung der Bundesregierung wiederholt, wie auch Abgeordnete beider Fraktionen, die die Große Koalition bilden, sodass wir da zumindest getröstet sind. Und letztlich bedanken wir uns auch hier, und ich bedanke mich jedenfalls hier ganz ausdrücklich bei unserer Bundeskanzlerin, die in letzter Zeit keine Gelegenheit auslässt, von Digitalkonferenz zu Digitalkonferenz zu betonen, wie wichtig die Beschlussfassung dieser Richtlinie für die deutsche Politik ist. Vielen Dank dafür, Frau Merkel. Wir haben schon gehört, dass diese Richtlinie, die Debatte über diese Richtlinie überlagert wird von Informationen, die erst langsam einer sachlichen Informationsstruktur weichen. Ich kann auch nicht die Medien ganz ausnehmen davon, dass sie sich auf dieses Schlagwort Upload-Filter genauso gestürzt haben, wie wir uns bei der Debatte um den amerikanisch-europäischen Freihandelsvertrag TTIP auf die Metapher vom Chlorhühnchen gestützt haben. Das Chlorhühnchen war genauso verlogen als Argumentationsmittel wie diese Upload-Filter, aber es hat natürlich wunderbar gewirkt, wenn auch die TTIP-Verhandlungen aus unserer Sicht der Kulturszene zu Recht deshalb gescheitert sind, weil sie die kulturellen Themen nicht richtig behandelt haben. Und wäre TTIP abgeschlossen worden, hätten wir die Richtlinie gar nicht mehr gebraucht, glaube ich, weil da nämlich gar kein Spielraum mehr gewesen wäre, die großen Plattformen in der Form zu regulieren, wie die Richtlinie es jetzt versucht. Also das ist nicht zustande gekommen. Deswegen haben wir noch die Möglichkeit, und darum sind wir hier versammelt, bei der Politik dafür zu werben, dass bei der Beschlussfassung im Europaparlament am kommenden Dienstag die Vernunft obsiegt und eine Lösung gefunden wird, die eben nicht dazu führt, dass die Freiheit im Internet eingeschränkt wird, die eben nicht dazu führt, dass die vielen Menschen, die jetzt mit Schildern über die Straße laufen und die eigentlich unsere Freunde und Verbündeten sind, weil wir ja wollen, dass sie im Internet kreativ sind, weil wir ja wollen, dass sie Werke im Internet zeigen, weil wir aber auch wollen, dass für diese Aktivitäten, soweit sie Urheberrechte betreffen, die Plattformen in die Haftung genommen werden und die User, die YouTuber aus der Haftung entlassen werden. Ich glaube, das haben die alle überhaupt noch nicht kapiert, dass für sie die Situation sich verbessert und nicht verschlechtert. Aber wir können daraus lernen, wie leicht es ist oder wie es jedenfalls möglich ist, Inhalte zu verdrehen und Leute auf die Straße zu schicken, die sozusagen gegen ihre eigenen Interessen argumentieren. Jedenfalls ist das meine Sicht der Dinge, aber ich weiß, dass ich aus der Sicht dieser Gruppe von Menschen zu einer Gruppe gehöre, die mal ein Amerikaner Old Europe genannt hat. Aber zu den Traditionen des Old Europe gehört eben auch der Schutz des geistigen Eigentums und der Informationsfreiheit, soweit sie von den Künstlern und Kreativen genutzt wird. Und insofern kämpfen wir dafür und wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung heute, für die Sie uns in diesem Kampf zukommen lassen. Interessant ist auch, dass hier nicht nur Kreative stehen, sondern dass hier Verleger verschiedener Kategorien stehen, von Zeitungen, von Büchern, von allen möglichen anderen Medien, Musikverleger, Musikproduzenten, dass wir also hier eine breite Front organisieren konnten der deutschen Kulturszene, die sich nach Kenntnisnahme der Motive und nach 3-jähriger Diskussion für diese Richtlinie einsetzen. Übrigens, Bettina hat es eben erwähnt, in diesen Räumen hat der Kommissar, unser Kommissar Oettinger mit Kreativen diskutiert. Vor lauter Aufregung habe ich den Namen schon wieder fast verdrängt. Er ist ja auch nicht mehr zuständig, leider Gottes. Wenn er es noch wäre, hätten wir vielleicht weniger Probleme. Mit Herrn Oettinger haben hier Kreative gesessen und ihn davon überzeugt, es war gar nicht so schwierig, diese Richtlinie auf den Weg zu bringen, die jetzt seit 3 Jahren diskutiert wird. Also dieses Bündnis finden Sie hier vor. Dieses Bündnis wird auch weiter bestehen, hoffentlich auch nach dem Inkrafttreten der Richtlinie, weil die Umsetzung uns ja noch vor schwierige Fragen stellt. Ich bedanke mich also bei allen, die uns hier unterstützen, die bei uns sind. Und ich hoffe sehr, kann ich nur sagen, dass es gelingen wird, wenn diese Debatte erstmal Geschichte ist, aber hoffentlich erfolgreich abgeschlossen ist, dass dieser Konflikt zwischen Netzpolitikern und Kulturpolitikern, mit dem wir es zu tun haben, ein Ende nimmt. Und ich glaube, im Augenblick ist es die Sache der Netzpolitiker, auf die Kulturpolitiker zuzugehen. Aber wenn das jemand andersrum sieht und aus der anderen Perspektive eine bessere Verständigung versucht, soll es mir auch recht sein. Wir müssen doch gemeinsam das Internetzeitalter so gestalten, dass sowohl die Interessen derjenigen, die das Netz dringend brauchen und darin gerade zu leben, und die Interessen derjenigen, die das Gleiche wollen, aber auch von diesem Leben etwas abbekommen wollen, damit sie nämlich weiterleben können, unter einen Hut bringen. Lassen Sie uns daran arbeiten, und in diesem Sinne wünsche ich uns einen guten Vormittag. Es werden jetzt eine Reihe von interessanten und wichtigen Kreativen hier sprechen. Katharina Uppbring wird sie Ihnen vorstellen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie da sind, und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, denn wenn die Demonstration vorbei ist, scheint die Sonne ja immer noch, und wir können uns daran freuen. Dankeschön.
Ja, guten Tag, mein Name ist Katharina Uppbring, Geschäftsführerin der Initiative Urheberrecht. Wir vertreten über unsere fast 40 Organisationen aus allen Bereichen von Kunst, Kultur und Medien wie Musik, bildende Kunst, Journalismus, Regie, die Fotografen, die Kameraleute, die Journalisten. Über die 40 Organisationen vertreten wir rund 140.000 Urheberinnen und Künstlerinnen in Deutschland. Und jetzt möchte ich sofort übergeben an einen unserer wichtigsten, und das ist Professor Dr. Frank Überall, Journalist. Und willkommen, vielen Dank.
Herzlichen Dank, guten Morgen. Frank Überall, mein Name, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, Gewerkschaft und Berufsverband. In den letzten Tagen vor allem habe ich ziemlich erschrocken, mit welcher Emotionalität und auch Härte die Diskussionen geführt werden, auch persönlicher Härte, Diskussionen geführt werden über dieses neue Urheberrecht. Es wird emotional zugespitzt auf eigentlich nur noch ein Thema, nämlich die Upload-Filter, die, wenn man sich das Gesetz mal runterlädt als PDF-Datei und die Suchfunktion einstellt, wird man es nicht finden. Das liegt daran, dass sie nicht drinstehen. Es gibt ja verschiedene Versionen. In der Tat, am Anfang hatte man noch von diesen technischen Hilfsmitteln gesprochen. Die stehen jetzt nicht mehr drin. Es steht aber etwas drin, was für uns ganz wichtig ist und was auch nicht selbstverständlich war, was wir auch mit reinverhandelt haben, mit vielen Partnerinnen und Partnern, auch in der Initiative Urheberrecht, dafür ganz herzlichen Dank, nämlich die verbindliche Beteiligung der Urheberinnen und Urheber. Das war auch nicht ganz selbstverständlich. Ja, wir wollen jetzt nicht in die Werkstatt der Lobbyaktivitäten gucken, aber natürlich war es nicht ganz selbstverständlich, dass unsere Interessen da auch berücksichtigt werden. Deswegen stehen wir als Deutscher Journalistenverband hinter dieser Richtlinie. Und bei diesem emotionalen Thema Uploadfilter sollten wir uns da auch nochmal bewusst machen, dass Information nicht schaden kann. Viele haben sich gar nicht wirklich intensiv damit auseinandergesetzt, um was es da jetzt tatsächlich geht. Da wird plötzlich von der Einführung von Uploadfiltern durch diese Richtlinie gesprochen. Auch wir als DJV sind gegen Uploadfilter. Die sind dazu geeignet, unter Umständen Presse- und Meinungsfreiheit einzuschränken. Ja. Aber dann muss man doch, wenn man das so emotional diskutiert, auch vielleicht noch mal ein Stückchen weiterdenken und vielleicht auch mal konsequent sein. Ich habe es auch gerade veröffentlicht in einem Blog bei uns bei djv.de. Dann lasst uns doch die Uploadfilter grundsätzlich verbieten, in einem Einzelgesetz. Für den Bereich der Urheberrechte haben wir dafür die Lösung. Die steht nämlich drin, Lizenzen kaufen. Keiner gibt gern Geld aus, ich kann das verstehen. Aber wenn ich früher Litfaßsäulen unterhalten habe, musste ich auch zusehen, was wird darauf plakatiert. Da konnte ich auch nicht einem Kunden sagen, ja, plakatier mal 36.000 Hakenkreuze in Deutschland. Er war der Geschäftsführer der Uploadfilter sozusagen. Der musste das händisch machen. dann muss man auch drüber nachdenken, ob man grundsätzlich Uploadfilter verbietet. Das kann man machen. Nochmal, in unserem Bereich gibt es die Lösung. In anderen Bereichen wie Kinderpornografie oder Terrorismus gibt es diese Lösung dann nicht. Da muss man es händisch machen. Also wenn man schon emotional diskutiert, dann auch konsequent. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, uns für die Zukunft mal zu überlegen, was ist das da eigentlich, diese großen Plattformen? Sind das sozusagen die fortgesetzten digitalen Betreiber von Litfaßsäulen? Sind das Medienunternehmen? Wir merken das auch auf europäischer Ebene, auch mit Strafzahlungen beispielsweise im Moment, wie schwierig es ist, in dieser modernen Welt sich noch zurechtzufinden, um nochmal den Begriff des Neulands zu strapazieren. Ja, an der Stelle, was die Rechtsetzung angeht und was auch die Fairness der Kreativen, den Kreativen gegenüber, die schlicht und ergreifend auch leben möchten. Was das angeht, ist das noch Neuland. Und das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen, auch nach einer hoffentlich erfolgreichen Abstimmung am Dienstagmittag ab 12.30 Uhr im Europäischen Parlament. Herzlichen Dank.
Ich bitte jetzt den Komponisten Matthias Hornschuh. Matthias?
Danke. Ich hatte um dieses Mikro gebeten, weil ich glaube, Sie hören mich dann besser. Wir haben gerade gehört von Frank Überall, dass es so eine starke Emotionalisierung und eine Härte in dieser Debatte gibt. Und mir ist vor 14 Tagen gesagt worden, ich gehöre ja zu den alten Männern, das alte Europa, zu den alten Männern, für die das Internet aus E-Mail und Pornografie besteht. Und diejenigen sind diejenigen, die dieses Gesetz gebaut haben. So. Ich war ein bisschen ungehalten danach, dass man meine persönlichen digitalen Vorlieben so öffentlich macht. Aber jenseits davon stellt sich da ja eine ganz grundsätzliche Frage, nämlich warum denn eigentlich die alten Männer, die E-Mail und Pornografie machen, nicht zu den digitalen Nutzern gehören sollen, für die man auch das Netz gestalten muss. Das heißt, möglicherweise, wenn man so einen Schwachsinn wie diesen einfach mal ernst nehmen würde, würde man ja dazu kommen, dass es hier um alles geht und nicht nur um Teile. Dass es eben nicht nur um 16-jährige YouTube-Nutzer und Bibis Beauty Palace geht, sondern eben um die Gesamtheit aller Menschen, für die das die öffentlichen Räume unserer Gesellschaft und unserer Gegenwart sind. Das muss man sich doch einfach mal fragen, ob diese exkludierende Haltung, die durch fast alle Protestnoten, die wir hören, zu erkennen ist, nicht eigentlich letzten Endes genau das Gegenteil ist von dem, wofür die Leute auf die Straße gehen und demonstrieren, nämlich Freiheit und Inklusion. Es ist das Gegenteil davon, weil man nämlich versucht, Leute auszuschließen aus seinem Bälleparadies. Das ist so verantwortungslos und es ist so undemokratisch, dass ich wirklich voller Wut bin. Und wir alle versuchen, meine ganzen Kollegen und ich versuchen die ganze Zeit, diese Wut gar nicht zum Ausdruck zu bringen, sondern immer in der Sache zu argumentieren. Und das fällt uns von Tag zu Tag schwerer. Trotzdem, tut mir leid, ich habe jetzt ein bisschen elaboriert. Ich komme jetzt auf das, was ich sagen wollte und sollte, zurück. Ich bin Erwerbsurheber. Ich bin Komponist. Ich lebe im Urheberrecht und ich lebe vom Urheberrecht. Ohne das kann ich kein Geld verdienen, denn mein Geld verdiene ich über Nutzungsvergütungen. Und über Lizenzvergütung. Ah, Lizenzen, was ist das denn? Haben wir gerade schon gehört. Könnte eine Lösung sein. Ist nämlich genau das, worum es geht. Ich bin mandatiert, auf verschiedenen Wegen und auf verschiedene Weisen für Kollegen zu sprechen, die ebenso Erwerbsurheber sind oder aber Inhaber verwandter Schutzrechte. Das heißt zum Beispiel Musiker, Tänzer, Schauspielerinnen. Wenn wir uns als die Urheber in dieser Debatte äußern, dann äußern wir uns für unsere Kollegen und dann äußern wir uns in einer Mandatierungsfunktion. Das heißt, wir sind beauftragt damit, für ein Ganzes zu sprechen. Und wir sind in einer repräsentativen Demokratie ein Teil der festgelegten Prozesse von Teilhabe. Wir praktizieren Teilhabe. Und dass wir dafür persönlich aufgespießt werden und dass man uns unterstellt, es sei illegitim überhaupt unsere Interessen, und wir sprechen hier über die Durchsetzung geltenden Rechts wohlgemerkt, dafür zu kämpfen und uns als Extremisten hinstellt, das sagt viel über die Seite, die es nötig hat, solche Begriffe zu benutzen. Ich mache noch einen kleinen Schritt weiter. Wir reden ja in dieser ganzen Debatte immer nur über Deutschland. Tatsächlich ist es aber eine europäische Vereinheitlichung eines Rechts. Und dieses Recht haben ganz viele Kollegen, Millionen von Kollegen in Europa überhaupt noch gar nicht. Nämlich das, was hier im urhebervertragsrechtlichen Teil der Richtlinie festgelegt wird, eine Vergütung, also die Pflicht, eine Vergütung zu erhalten für Nutzungen in einem angemessenen Umfang und aufsetzend auf der Ermittlung von Nutzungsumfängen. Das ist eine Frage der Fairness, um mal einen Begriff der Demonstranten zu benutzen, dass wir das so durchsetzen. Da kann man überhaupt nicht dagegen sein, wenn man meint, man müsste in dieser Welt Menschen, die arbeiten, dafür auch vergüten. Der größte Teil Europas hat diese Rechte noch nicht. Und wenn wir jetzt dafür sorgen würden, dass am Dienstag tatsächlich diese Richtlinie nicht durchkommt, dann werden sie es auch nicht bekommen, dieses Recht. Das muss man sich bitteschön auch mal klar machen. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir versuchen, über den urhebervertragsrechtlichen Teil der Richtlinie diejenigen in eine Rechtsposition zu bringen, die sowas wie ein Level Playing Field, eine Augenhöhe mit den Verwertern unserer Leistungen wiederherstellen soll, müssen wir uns natürlich auch überlegen, wo sind denn die größten Probleme, die dazu beschreiben sind. Und dann sind wir bei dem Bereich, der bislang mit Artikel 13 beschrieben wurde, der Value Gap, also die Wertschöpfungslücke. Da passiert Folgendes: jemand, der gar keinen Vertrag mit mir hat, nutzt meine Musik in einem Umfang, mit dem Wertschöpfung hergestellt wird und ich werde an dem geschöpften Wert nicht beteiligt. Also an mich fließt nichts zurück von dem, was dort tatsächlich wirtschaftlich erwirtschaftet wird. Das ist der sogenannte Value Gap. Und den nimmt Artikel 13, also der ehemalige Artikel 13 auf die Hörner, indem er nämlich die Online Content Sharing Service Provider auf die Hörner nimmt, diejenigen, die großes Geld machen mit ganz vielen kleinen Werken von Kollegen wie mir. Und wir haben gerade schon gehört, wo die Lösung liegt für das, was Sie alle als das Upload-Filter-Problem sehen. Die Lösung liegt in Lizenzierung. Und genau darum geht es. Es geht nicht um Zugangsverhinderung, weil das gesamte Urheberrecht überhaupt noch nie so konstruiert war, dass es Zugang unmöglich machen soll, sondern ganz im Gegenteil, es gibt im Urheberrecht jede Menge Elemente, die uns zwingen, anderen unsere Rechte zu geben, wenn sie denn bereit sind, dafür zu zahlen. Es ist ein Zugangsrecht. Es ist ein Zugangsrecht, was die Tatsache, dass wir ein Recht auf Vergütung bekommen, damit wiederum balanciert, dass wir Pflichten auferlegt bekommen, den anderen unsere Rechte zugänglich zu machen. Genau so ist Artikel 13 konstruiert. Er sagt, es gibt einen Anspruch auf Vergütung, wenn dort etwas veröffentlicht wird. Derjenige, der das veröffentlicht, ist die Plattform. Das ist die Definition, die zu Beginn des Artikels 13 vorgenommen wird. Und der Rest ist im Grunde genommen selbsterklärend, weil das Urheberrecht seit über 100 Jahren genauso funktioniert. Und eines möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ja, es wird Uploadfilter geben, weil es sie nämlich jetzt schon gibt. Weil nämlich dieses ganze verdammte Netz, wo uns die Digitalexperten im Moment erklären wollen, wie das funktioniert, überhaupt nicht existieren könnte, ohne Systeme zur Kategorisierung, zur Sortierung, zur Kuratierung, auch zur Aussortierung von Brustwarzen auf YouTube zum Beispiel. Ja? Und wo sind die Proteste dagegen? Das ist der Status quo, den wir haben. Und im allerschlimmsten Fall würde Artikel 13 dazu führen, dass genau dieses System ein Stück weit weiter existiert, wenn nämlich Leute sagen, ich will mein Zeug nicht auf YouTube haben. Sie würden also sozusagen über Artikel 13 in eine Situation kommen, unter der Bedingung einer Lizenzierungsmöglichkeit ihre Rechte rauszuziehen. Und nur in diesem Fall käme es dazu, dass überhaupt irgendetwas nicht verfügbar wäre. Klingt für mich ziemlich fair. Klingt für mich so, als ob wir darüber vielleicht mal ernsthaft reden sollten und nicht die ganze Zeit nur irgendwelchen Parolen hinterherlaufen sollten. Denn es geht hier um so viel mehr als nur ums Urheberrecht. Und wer einmal darauf guckt, wie alle Debatten über die Regulierung des digitalen Raums in den letzten 10, 15 Jahren gelaufen ist, wenn jemand darauf guckt, wird er jedes einzelne Schlagwort, mit dem wir es hier gerade zu tun haben, wiedererkennen, bis hin zu dem Claim Save Your Internet, der nämlich überhaupt nicht für diese Debatte gemacht wurde. Danke.
Vielen Dank, Matthias. Jetzt würde ich gerne den Drehbuchautor Pim Richter bitten, noch ein paar Worte zu sagen.
Willst du auch das? Ja. Ja, ich bin auch Erwerbsurheber an der Pensionsgrenze. Und Matthias hat das meiste sehr schön schon gesagt, was ich betonen wollte, nämlich, dass er der Fokus wegkommen muss über all die anderen Regulierungen und Vorschläge, die in dieser neuen Richtlinie enthalten sind und die überhaupt viel zu wenig beleuchtet werden. Er hat angesprochen, das Urhebervertragsrecht, da will ich nur zwei Sätze zu sagen. Die Neuformierung hat sehr ist sehr stark angelehnt an das deutsche Urhebervertragsrecht, was mit Mühe und mit Hilfe vieler der hier vertretenen Organisationen erst vor wenigen Jahren installiert worden ist. Nach diesem Vorbild sind Grundsätze der europäischen Reform konzipiert. Und ich kann aus deutscher Sicht nur sagen, es gibt erst anfängliche Erfahrungen, aber die Werkzeuge, die das Urhebervertragsrecht in Deutschland und damit auch die europäische Reform bereitstellt, sind tatsächlich tauglich, zumindest punktuell Augenhöhe herzustellen und die Verhandlungspositionen der Urheber gegenüber den großen Verwertern zu verbessern. Weil die Disparität ist ja ungeheuerlich, das muss man sich nur vorstellen. In Deutschland, um an meinem Beruf zu bleiben, gibt es ungefähr 1000 Drehbuchautoren, die von ihrer Arbeit leben können, und 3 Sendeanstalten, die fiktionale Programme machen. Da können Sie sich ja vorstellen, wie da das Gleichgewicht des Schreckens sozusagen funktioniert. Da hat das Urhebervertragsrecht geholfen. Das Gleiche soll auf europäischer Ebene entstehen, und das können wir nur außerordentlich begrüßen. Und es wäre, Matthias hat es sehr gut gesagt, ein Recht, das viele unserer europäischen Kollegen nicht haben. Wir veranstalten nicht zuletzt hier Konferenzen, auch internationale Konferenzen mit Drehbuchkollegen aus aller Welt. Und mindestens an dem Punkt beneiden sie uns alle. Und es wird höchste Zeit, dass diese rechtliche Mindeststandards auch europäischer Standard werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der bisher auch nicht angesprochen wurde, der uns aber auch wichtig zu sein scheint. Wir sehen in der ganzen Medienproduktion, in der Kulturwirtschaft eine Tendenz zur Internationalisierung. Es ist immer die Struktur kleine, selbstständige, vereinzelte gegen große Apparate, große Verwerterketten, Sender und so weiter. In dieses schon unübersichtliche Geflecht sind nun auch die Plattformökonomie-Ansätze dazugekommen. Google, Facebook, ich muss das nicht alles wiederholen. Das hat für Urheber die Unübersichtlichkeit der Nutzung ihrer Werke nur noch dramatisch vervielfacht. In diesem Dschungel die eigenen Interessen durchzusetzen, ist nicht möglich, wenn man allein auf sich gestellt ist. Deswegen braucht es Verwertungsgesellschaften. Großer Umweg. Aber ohne Verwertungsgesellschaften ist das vollständig undenkbar, dass wir auch nur Ansätze unserer Rechte durchsetzen können. Nur die haben die Infrastruktur, die Kompetenz und die guten Leute. Ja, Dr. Stark ist da auch. Die brauchen wir, weil nur die sozusagen mit dieser Struktur in der Lage sind, die GEMA, Entschuldigung, habe ich es mal wieder vergessen, weil die ist heute auch, Herr Duda steht auch vertreten, ohne diese starken Werkzeuge, die ja eine Art Selbsthilfegruppe sind für die Urheber, wäre das Durchsetzen unserer Ansprüche vollständig unmöglich. Und die Stärke der Verwertungsgesellschaften hängt auch davon ab, und das haben wir in Deutschland eigentlich lange diskutiert und aber positiv entschieden. Sie sind umso stärker, je mehr sie auch Verleger mit einbeziehen, dann haben wir politisch und in unserem Auftreten eine ganz andere Kraft. Genau das regelt der Artikel 12 in der Reformidee oder in der Reform des Urheberrechts. Wir können nur aus unserer Sicht nur bekräftigen, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Werkzeug ist, mit dem die einzelnen Urheber auch europaweit ihre Ansprüche gegen diesen Weltmarkt behaupten können. Danke.
Vielen Dank, Pim. Ich möchte sowohl die Schauspielerin Bettina Zimmermann als auch die Musikerin Astrid North entschuldigen. Beide hatten sich sehr gefreut, hier mit teilzunehmen, zu Ihnen zu sprechen. Beide sind leider erkrankt und mussten absagen. Bitte fühlen Sie sich gegrüßt von Ihnen. Und ich würde jetzt den Rowold Verleger, kann ich Sie so nennen, Geschäftsführer von Peter Kraus vom Kleff, bitten, ein paar Worte zu sagen.
Ich bin Geschäftsführer des Rowold Verlages und möchte nochmal betonen, dass das Urheberrecht, so wie es gestaltet wird, und das wurde vorhin schon angesprochen, europaweit die Rechte der Urheberinnen und Urheber stärken wird, einen Vergütungsanspruch macht. Und das, was Herr Lobo und andere behaupten, dass es gegen die Interessen wäre, völliger Quatsch ist. Verlegen kommt von Vorlegen. Das heißt, die Autorinnen und Autoren leben von dem, was wir vorlegen als Vorschuss. Und es gibt für Publikumsverlage ein symbiotisches Miteinander von den Kreativen und denen, die die Rechte nachher vermitteln. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, weil wir das gerade auf einem anderen Feld erleben, was das Netz der neuen Rechten angeht. Ich möchte Sie auf einer Metaebene abholen und machen Sie sich mal Gedanken, wie heute Demokratie funktioniert. Wie ein Gesetz, das 500 Millionen Menschen betreffen wird, auf einen Artikel und ein Schlagwort, das im Artikel überhaupt nicht vorkommt, reduziert wird. Wie Meinung gemacht wird, wie kurz vor den Wahlen versucht wird, von großen Konzernen die Menschen dazu zu bringen, eine Wahl zu treffen, die viel vielschichtiger ist, als sich über Artikel 13 nur Gedanken zu machen. Und so wird komplett die Zukunft der Demokratie aussehen, wenn wir nicht gemeinsam dagegen aufstehen und ein bisschen zurücktreten, durchatmen und überlegen, worum geht es hier eigentlich? Und bitte, wer auch immer am 26. Mai nicht wählen geht, sollte sich bewusst sein, dass er auf ein Grundrecht verzichtet. Und wer nicht wählt, wählt Extremisten. Danke.
Bevor der Pianist Christian Niculescu zwei kurze Stücke auf dem Flügel präsentieren wird, würde ich gerne noch Alexander Domisch, Musiker, Produzent und Labelbesitzer, bitten, zu uns zu sprechen.
Ja, hallo. Ich bin in dreifacher Rolle hier sozusagen. Ich bin zum einen Musiker in verschiedenen Bands, und zwar keine großen Bands, sondern kleine Bands. Ich bin Komponist und als solcher auch für solche anderen Komponisten in anderen Bands in der GEMA gewählt worden, um die zu vertreten, die eben keine Erwerbsurheber sind, aber trotzdem gerne auf ihr Urheberrecht pochen. Und ich betreibe auch ein kleines Label für unabhängige Musiker und als solcher auch hier ein bisschen für den VOT, den Verband der unabhängigen Musikunternehmen in Deutschland. So, meine kleine Zahl. 82, laut einer jüngsten Studie sind 82% der YouTube-Benutzer benutzen YouTube für Musik. 35% dieser Inhalte sind nicht lizenzierte Inhalte, das heißt von Dritten hochgeladen. Insgesamt ist der Anteil der Musiknutzung im Online-Bereich fällt fast zur Hälfte, so 47%, auf YouTube. Aber nur 4% des Umsatzes, das zurückkommt an die Rechteinhaber der Musik, kommt von YouTube. Und das ist etwa nur ein Zehntel zum Beispiel von dem, was bei Spotify rüberkommt, was auch schon wenig ist. So. Und auf allen führenden Plattformen sind die Topstars Musiker. Die meisten Likes, die meisten Klicks, die Top 10 Videos, die meistgesehenen überhaupt, ist alles Musik. Jetzt könnte man sagen, okay, das sind die großen Stars, die brauchen das jetzt alles vielleicht auch nicht unbedingt. Aber es geht ja jetzt hier auch gerade um die Independent-Branche und die Independent-Musiker und vielleicht nicht um die ganz großen Taylor Swifts oder Paul McCartney. So, die Indie-Szene ist die Keimzelle der Musikbranche. Die macht 80% aller Neuveröffentlichungen aus. Sorgt für kulturelle Vielfalt und für die Keimzelle der Musikkultur und überhaupt wie Kunst und Urheber das Herzstück einer kulturellen Gesellschaft sind. Wir reden die ganze Zeit immer nur über Informationsgesellschaft und Netz und vergessen ein bisschen die Kultur dabei, finde ich. So, aber die ganzen unabhängigen kleinen, mittleren Künstler und Labels und Verlage, die haben ein Problem. Die kommen nicht in die Radios groß rein. So, die Tonträgerverkäufe gehen zurück, weil eben mehr im Internet genutzt wird. Das Live-Geschäft wird immer härter umkämpft, weil man natürlich versucht, jetzt da irgendwie reinzukommen. Die Streaming-Plattformen haben auch immer bedenklichere Algorithmen, wie sie bestimmte Sachen bevorzugen oder nicht. Und so gesehen sind die User-Generated-Content-Plattformen immer wichtiger, gerade für uns. Und es ist nicht mehr einfach nur eine Promotion-Plattform oder eine Werbeplattform, wie es früher mal so MySpace-Zeiten irgendwie war, sondern wichtiger, weil, also überhaupt, da spreche ich für ganz viele Musiker, wir können dieses Argument, aber das ist doch Werbung für euch, einfach nicht mehr hören. Exposure zahlt keine Miete. Und es geht ja auch überhaupt nicht um den Content, den die Musiker selber hochladen, um sich irgendwie zu präsentieren, sondern da werden Konzertmitschnitte hochgeladen von anderen, Coverversionen, Leute, die sich kreativ ausleben und irgendwie ihre eigene Version von Sachen dann machen, Remixes, Mashups, Lyric-Videos, Hintergrundmusik, nicht nur bei Katzenvideos. Es gibt das Musikfernsehen, wandert ins Internet zu YouTube, es entstehen Formate für Live-Sessions, dokumentarische Sachen, Porträts, Interviews, wie auch immer. So, das findet alles auf YouTube statt, als Content, der nicht originär von den Rechteinhabern kommt. Das sind alles tolle Sachen, die uns bereichern und die wir total lieb gewonnen haben, aber eben dann einen Knacks bekommen, wenn man sich die Zahlen anguckt, die ich genannt habe und wenn man sieht, wie viel solche Plattformen wie YouTube umsetzen, ohne die Rechteinhaber, in dem Fall jetzt spreche ich für die Musikbranche, aber eigentlich auch für alle, beteiligt, für, also diejenigen, die da eben beitragen. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, nochmal zu betonen, und mit wir meine ich jetzt eben nicht nur Musik, Musikbranche, sondern ich meine wirklich alle, die sich engagieren. Hunderttausende Künstler über verschiedene Verbände haben sich dafür ausgesprochen, diese Richtlinie umzusetzen. Und überhaupt, glaube ich, zum ersten Mal gefühlt in der Geschichte sitzen wir alle in einem Boot und sprechen alle für das Gleiche. So, alle bösen Verwerter, die eigentlich überhaupt nicht böse sind, auch wenn das alle mal behaupten wollen. Und wir Urheber und wir sitzen sogar im gleichen Boot wie die Uploader, die irgendwie jetzt gegen uns demonstrieren und hier irgendwie heute da draußen sind und gegen ihre eigenen Rechte demonstrieren. Das ist absurd. Denn, was ich sagen will, wir wollen das alles. Wir wollen so eine Plattform. Wir wollen lizenzieren und nicht blocken. Keiner von uns, keiner von diesen Hunderttausenden will diese Richtlinie, um was zu blockieren oder zu filtern. Es mag einzelne Rechteinhaber gehen, die dann sagen, und das ist ihr gutes Recht, das will ich aber nicht auf der Plattform haben. Aber das sind Einzelne. Alle, fast alle wollen einfach lizenzieren. Und wir wollen es in diesem Sinne allen Usern und Uploadern ermöglichen, dass sie den Content legal und rechtssicher, erstmals rechtssicher nutzen können. Sofern sie die Persönlichkeitsrechte und sowas waren, wie gesagt, natürlich, aber ja. Und viele von denen werden dadurch, dass sie diese Möglichkeit haben, letztlich selber zu Kreativen und Urhebern und die nächste Generation der unabhängigen Kreativen wächst so heran und die wollen ja schließlich auch von irgendwas leben. Dankeschön.
Alex, vielen Dank. Ich würde Sie herzlich einladen, noch ein wenig zu bleiben. Wir haben eine Auswahl an Künstlern und Urhebern hier eingeladen, die Ihnen alle gerne für Gespräche und weitere Informationen zur Verfügung stehen. Und das Buffet ist schon länger eröffnet, ist es aber noch nicht leer gegessen. Jetzt zwei ganz kurze Songs auf dem Flügel und dann würde ich bitten, dass die Urheber und Künstler, die hier sind, nochmal vor die Wand treten, um damit ein Foto und auch Filmaufnahmen noch zum Abschluss gemacht werden können. Vielen herzlichen Dank.